Herzlich willkommen zu der Fußball-Kommentator-Podcast. Bundesliga aktuell zum 31. Spieltag. So langsam aber sicher nähert sich die Saison dem Ende. Ein paar Entscheidungen stehen noch aus. Eine weitere nach der Meisterschaft, die ja Bayer Leverkusen eingesackt hat, steht also jetzt auch fest, und zwar, dass Darmstadt 98 die Bundesliga nach einem einjährigen Intermezzo wieder verlassen muss. Daneben gibt es sehr viele interessante Themen aus der Bundesliga. Spitzenspiel Leverkusen gegen Stuttgart. Wir schauen auf die zweite Bundesliga und wir werden auch ganz, ganz kurz in die dritte Liga schauen. Wir haben also einiges vor, wollen also sofort loslegen, und zwar mit dieser ersten Entscheidung im Abstiegskampf, die gefallen ist. Durch die Niederlage gegen Heidenheim kann es der SV Darmstadt 98 nicht mehr schaffen, mindestens noch den Relegationsplatz zu belegen. Es sind nur noch 9 Punkte zu vergeben, und sogar wenn man diese noch tatsächlich einsacken würde, was sehr unwahrscheinlich ist, würden am Ende 26 Punkte stehen. Mainz hat 28 Punkte auf Platz 16, und deswegen müssen wir uns von den Lilien verabschieden. Natürlich nicht so ganz. In der nächsten Saison werden wir sie in der zweiten Bundesliga wieder antreffen und natürlich auch im Auge behalten. Es ist auch ganz klar, dass die Lilien nie wirklich gekommen waren, um zu bleiben. Das hat man in den Spielen eigentlich gemerkt. Die Mannschaft ist einfach, das muss man so sagen, ist auch nicht böse gemeint, ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Das war sie vom ersten Spieltag an eigentlich nicht. Und als dann Thorsten Lieberknecht schon nach ein paar Spieltagen sagte, dass die Bundesliga ja eigentlich wie Urlaub für Darmstadt ist, da war eigentlich schon klar, was die Ansprüche sind, nämlich gar keine. Einfach ein Jahr Bundesliga mitnehmen, die Einnahmen und die Erlebnisse gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Leipzig und Co. spielen zu dürfen und dann eben nach dieser Ehrenrunde wieder abzusteigen. Genauso ist es gekommen und genauso ist es auch richtig und verdient. Darmstadt 98 verabschiedet sich also in ein paar Wochen aus der Bundesliga. Dann kommen wir zu unserem Spitzenspiel am Samstagabend, Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Und die erste Halbzeit, die kann man eigentlich vergessen. Da lief gar nicht so viel zusammen. Das war mehr taktisches Gehabe. Die eine oder andere Chance kam dabei raus. Aber was dann in der zweiten Halbzeit abging, das war wirklich eines Spitzenspiels absolut würdig. Man konnte mal wieder glauben, dass Leverkusen sich die erste Niederlage fängt, dass die Serie nach 45 Spielen reißen könnte. Pustekuchen. Auch wenn Stuttgart sehr schnell in der zweiten Halbzeit schon nach 10 Minuten 2-0 vorne lag, ja, kam Leverkusen wieder zurück. Erstmal durch ein schnelles 1:2 Anschlusstor durch Andrich und danach ging es wirklich hoch her. Leverkusen warf alles nach vorne, wollte natürlich den Ausgleich. Auf der Gegenseite gab es die Möglichkeiten für Stuttgart, vor allem in Form von Serhou Guirassy, der das zwischenzeitliche 3:0 hat liegen lassen und in der Endphase das 3:1 hat liegen lassen. Dann kann man sagen, wäre die Serie von Bayer Leverkusen wohl zu Ende gegangen. So kam es, wie es kommen musste. Es ging in die Nachspielzeit und ja, es war wieder mal so, dass Bayer Leverkusen dann mit der letzten Aktion dann doch wieder den Ausgleich geschafft hat, doch wieder die Bayer Arena zum Beben gebracht hat und doch wieder den ungeschlagenen Rekord ausgebaut hat auf jetzt 46 Spiele. Geräuschlos ging das Ganze allerdings nicht runter. Sehr viele Diskussionen gab es. Erstens waren 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Dann gibt es in der 6. Minute Nachspielzeit diesen Freistoß, der dann auch zum Tor führt. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn 5 Minuten angezeigt werden, sind das mindestens 5 Minuten. Es gab natürlich Zeitspiel, das gehört dazu, das ist ganz klar. Es gab dann auch nochmal einige Wechsel. Und da muss ich dann den Felix Zweier ein ganz bisschen zumindest in der Hinsicht in Schutz nehmen. Das kann man noch im Rahmen sehen, dass er dann mindestens noch mal 1,5 Minuten nachspielen lässt, dass dann natürlich dann auch dieser Freistoß zusammen zustande kommt, ist natürlich unglücklich für die Stuttgarter. Ja, und dann, wenn das Tor dann so fällt, wie es gefallen ist, ist klar, dass es Diskussionen gibt. Boniface stößt. Dann geht der Ball auch noch irgendwo an die Hand. Und dann ist er dann plötzlich drin. Und dann gibt es diese ganzen Aufregungen, dass sich das noch nicht mal angeschaut wird. Und dann werden natürlich sämtliche Regeln wieder herbeigezogen, dass das Stoßen von Boniface eigentlich nicht so schlimm war, dass man das Tor zurücknehmen müsste. Dann das Handspiel, da bin ich noch eher auch bei Felix Zweier. Das könnte man so durchgehen lassen. Man muss halt die Regelkunde wieder kennen. Und da gab es ja wieder eine Änderung mit dem Handspiel, dass in der Situation, wie das jetzt eben hier war, dass man das nicht wegpfeift. Und schon ja, steht es 2-2. Und der VfB Stuttgart schaut natürlich ein bisschen betröppelt rein, weil man mit diesem Punkt nicht wirklich zufrieden sein kann und auch nicht will. Und ich kann das auch verstehen. Jetzt natürlich alles nur auf Felix Zweier zu werfen, ist auch zu einfach. Wie gesagt, der VfB hatte die Möglichkeiten, das Spiel zuzumachen und hat das nicht geschafft. Und dann weiß man ja aus Erfahrung, was einem in der Nachspielzeit blühen kann. Und diese ganzen Diskussionen, die da sind, ich kann sie nachvollziehen, aber ich möchte sie nicht zu sehr kommentieren, weil mir das alles einfach viel zu kompliziert ist. Wann ist es Hand, wann ist es Foul? Man weiß es einfach nicht mehr so richtig und genau. Und deswegen ist es auch besser, wenn man sich dann an den Spekulationen oder an diesen Emotionen nicht beteiligt. Dafür sind dann die Fanlager da und die Stuttgarter. Ich kann sie natürlich verstehen, dass es sie ganz übel stört, dass da diese Möglichkeit auf einen Dreier und das nochmal Heranrücken an Bayern München jetzt halt nicht mehr da war. Und da passt dann auch die Aussage von Sebastian Hoeneß dazu, der halt dann sagt, die Spieler waren super, aber nicht der Schiedsrichter. Und ich möchte das nicht weiter kommentieren, weil es einfach, wie gesagt, zu kompliziert ist, zu kritisch. Wie will man das richtig entscheiden? Wenn man es dann wegpfeift, dann hat man auf der anderen Seite dann die Leverkusener, die sich darüber beschweren. Also man kann nicht alle Seiten glücklich machen. Einer kommt immer schlecht davon und das sind in dem D-Fall die Stuttgarter, die auf jeden Fall eine sehr engagierte, sehr gute Leistung gezeigt haben. Man muss aber auch anerkennen, dass um die 65. Minute fast nur noch Bayer Leverkusen gespielt hat und der Stuttgart dann halt diese Möglichkeit, vor allem diese von Gerassi kurz vor Schluss, natürlich hält Radetzky sensationell, aber den muss Gerassi eigentlich machen und wie gesagt, dann sprechen wir nicht mehr über die Nachspielzeit, obwohl man weiß ja nicht, ob Bayer dann in dieser Nachspielzeit nicht vielleicht doch noch 2 Tore gemacht hat. Das kann man alles gar nicht mehr sagen, weil dieses Bayer Leverkusen einfach total verrückt ist, total wahnsinnig ist. Es ist also noch nicht mal ausgeschlossen, dass die nicht auch noch nach dem 1-3 zurückgekommen wären. Und da sind wir dann auch bei den etwas positiveren Dingen. Man muss Bayer Leverkusen einfach loben, auch in dieser Phase, weil was haben sie zu verlieren? Sie sind schon deutscher Meister. Diese Serie, die ist natürlich schön, aber es ist natürlich auch nicht das Ende der Welt, weil man diese Serie irgendwann loslassen muss. Natürlich geht es immer noch darum, in der Bundesliga komplett ungeschlagen zu bleiben. Da fehlen jetzt nur noch 3 Spiele, von daher natürlich schon, aber um viel mehr ging es dann halt dann doch nicht und da muss man sagen, dass Leverkusen immer bis zum Schluss spielt. Das erinnert mich an ein Interview, wo einer der Spieler gesagt hat, Leverkusen gibt nicht 100%, Leverkusen gibt 110% und das hat man auch gestern Abend in diesem Topspiel wieder gesehen, sodass mein Fazit ist, dass dieses Unentschieden vollkommen in Ordnung geht. Es war ein rauschendes Fest in der zweiten Halbzeit und das ist es, was Fans und Neutrale sehen wollen, dass es Diskussionen gibt, das gehört ganz einfach dazu. Das ist auch der Fußball und damit müssen wir halt leben. Solange Menschen Entscheidungen treffen, wird nicht immer alles so laufen, wie man sich es in einer perfekten Welt wünschen würde. So war dieses Topspiel ein Erlebnis. Am Ende Bayer Leverkusen mal wieder als Leverkusen mit einem Punkt wieder. Was sie jetzt nicht mehr erreichen können, aber ich glaube kaum, dass das sie groß interessieren wird, ist der Punkterekord von Bayern München mit 91 Punkte. Der wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das Xavi Alonso oder sonst irgendjemand in Leverkusen groß tangiert. Auch der VfB Stuttgart darf jetzt langsam aber sicher für die Champions League planen. Es sind 7 Punkte auf Platz 5 und wir haben ja schon mal gehört, künstliche Intelligenz errechnet, dass es zu 99% feststeht, dass die Bundesliga diesen fünften Startplatz in der Champions League holen wird. Vertrauen wir doch mal einfach darauf. Und da sind wir auch beim Thema Borussia Dortmund, die jetzt auch ein bisschen mehr darauf vertrauen müssen, dass das auch wirklich so ist. Und da sind wir dann auch bei dem nächsten Topspiel. Und zwar am Samstagnachmittag trafen RB Leipzig, Inhaber des vierten Platz, auf Borussia Dortmund, den Konkurrenten um Platz 4. Und ja, was soll man sagen? In die ersten 20 Minuten war Dortmund mit im Spiel, ging auch mit 1-0 in Führung, aber danach legte diese Leipzig-Maschinerie so richtig los. Und den Dortmundern verging vor allem in der Abwehr Hören und Sehen. Wenn Xavi, wenn Olmo und wie sie alle heißen, Openda, sogar Simakan mit nach hochkommen, wenn die dann loslegen, da rattert die Maschine unglaublich. Und das ging den Dortmundern einfach zu schnell. So lagen sie dann auch schon zur Halbzeit mit 2-1 zurück. Verrückt, ja, verrückt war das Spiel auf jeden Fall auch. Das muss man sagen. Und dann in der zweiten Halbzeit hat dieses irre Tempo, das die Leipziger auch in den zweiten 45 Minuten ging, das haben die Dortmunder zu keiner Zeit kontrollieren können, nicht in den Griff bekommen. Da muss man auch sagen, dass sie einfach hinten viel zu träge, viel zu langsam sind. Auch wenn Hummels natürlich auch weiterhin vom Stellungsspiel her top ist, aber die Geschwindigkeit hat er einfach nicht mehr. Nico Schlotterbeck hat sie auch nicht, später auch Süle nicht. Also es ist wirklich ja eine Demontage schon ein bisschen gewesen für die Dortmunder, die in der Hinsicht auch ein bisschen wieder in die Realität zurückgeholt wurden nach den letzten Wochen, die ja rauschend waren mit dem Erreichen des Halbfinals der Champions League. Und das ist dann auch das, was vielleicht ein bisschen Sorge macht, dass man jetzt am Dienstag, glaube ich, ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, am Dienstag gegen Paris, ja, da muss man ganz anders auftreten. Und ich denke auch, dass die Dortmunder dann komplett anders auch auftreten werden, wenn es dann wirklich um das Finale der Champions League geht. Und es ist am Mittwoch, ja, am Mittwoch treffen sie dann zu Hause auf PSG. Und ich denke schon, dass man bis dahin dieses Spiel gegen Leipzig aus den Köpfen hat. Tabellarisch ist das natürlich eine Vorentscheidung gewesen. Die Leipziger mit diesem großartigen Sieg, ein fantastisches Spiel der ganzen Mannschaft, das muss man wirklich sagen, von Gulaschi bis vorne, Openda und Sesko. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr starke und überzeugende Leistung. Und somit hat Leipzig jetzt einen riesen Schritt gemacht, diesen vierten Platz, der zu 100% zur Champions League berechtigt erreicht. In Dortmund muss man sich Gedanken machen, man macht man sich ja auch, und es wurde wieder ganz offensichtlich, auch wenn man Felix Mecher, okay, er war wieder mal verletzt, aber wenn man das alles so sieht, es ist alles viel zu träge, auch Füllkrug, der sich bemüht, aber immer noch nicht perfekt eingesetzt wird. Dieser ganze Kader passt irgendwie nicht so richtig zu den Ambitionen von Borussia Dortmund. Deswegen finde ich es auch so gut, dass man in Dortmund reagiert hat, dass man gesagt hat, ja, hör mal, Sebastian Kehl, wir werden dich ein bisschen entlasten und versuchen, den Fokus auf den Kader zu legen mit einer zusätzlichen Person. Das ist dann Sven Mislintat, der das übernehmen wird, und der hat dann mehr oder weniger nichts anderes zu tun, als sich um diesen Kader und die ganze Planung um diesen Kader zu kümmern. Und er wird jede Menge Arbeit haben, weil da ist so einiges falsch gelaufen. Und das wird auch jetzt nicht so ganz so einfach, das wieder zu korrigieren. Man hat ja auch gemerkt gegen Leipzig, dass man die Ausfälle nicht kompensieren kann. Hinten vor allem fiel auf, dass Marzen nicht dabei war. Das ist das Problem, dass man da keinen adäquaten Ersatz hat. Und das wird die Aufgabe sein von Sven Mislintat, das anders zu gerieren und ganz einfach da besser zu analysieren, auch zu schauen, was gibt der Markt her, was kann man sich leisten, wen könnte man holen. Und das ist bitter nötig in Dortmund. Das hat man speziell jetzt gegen Leipzig gesehen, die, wie gesagt, jetzt 5 Punkte Vorsprung haben auf die Borussia, die sich jetzt also immer mehr darauf verlassen muss. Sie haben ja keine Wahl, dass auch dieser fünfte Platz zur Champions League reicht. Ja, dann gucken wir kurz auf die Bayern im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Sie taten sich ein bisschen schwer mit der Eintracht, aber es sind halt die Bundesliga Bayern, die dann ein bisschen weniger Gas geben als die Champions League Bayern, und vor allem vor dem Halbfinale gegen Real Madrid Am Dienstag möchte sich natürlich auch keiner verletzen. Auch Thomas Tuchel will das Risiko nicht eingehen, nicht mit der besten Mannschaft auftreten zu können. Da geben die Bayern dann auch nicht ganz so Vollgas. Am Ende hat es dann aber trotzdem gereicht, Eintracht Frankfurt mit 2:1 zu besiegen. Zur Pause stand es 1:1. Und es gab den doppelten Kane, der entscheidende Mann auf dem Platz, der den Bayern dann weitere 3 Punkte gesichert hat. Und so ist die Generalprobe dann auch gelungen, was das Spiel dann am Dienstag zu Hause gegen Real Madrid, dieses Monster-Halbfinale, auf das wir uns alle freuen, sind die Bayern scheinbar gut vorbereitet. Ja, Eintracht Frankfurt, was soll man sagen? Also gut, jetzt in München zu verlieren, das ist nicht das Ende der Welt. Sie haben sich relativ gut verkauft, es war keine enttäuschende Leistung, aber es reicht halt bei der Eintracht nicht im Moment zu mehr. Trotzdem muss man sagen, Kitike kommt immer besser rein. Es war richtig von der Eintracht, das ist zumindest meine Meinung, diese Option zu ziehen, dass man ihn sich gesichert hat, weil da steckt sehr viel Potenzial dahinter. Und ich denke, wenn der Kerl in Frankfurt eine anständige Vorbereitung hatte, dann werden die Frankfurter, die Eintracht-Fans auch noch sehr, sehr viel Freude an diesem Spieler haben. Bis dahin wird es wohl so kommen, dass die Eintracht international dabei sein wird mit 45 Punkten. Das ist recht mickrig, muss man echt sagen. 45 Punkten gab es Zeiten. Da ging es noch teilweise um den Klassenerhalt. Heute spielt man dann mit 45 Punkten fast schon international. Hat auch natürlich damit zu tun, dass die Mannschaften, die hinter Eintracht Frankfurt sind, ja, jede Woche mindestens ein oder zwei, wenn nicht sogar alle, verlieren, keine Punkte holen, so wie es auch an diesem Wochenende auch wieder mal war. Also ja, die Eintracht auf dem Weg in die Europa League. Und man weiß ja nicht, was noch kommt. Je nachdem könnte Platz 6 ja sogar auch noch zur Champions League reichen, wenn denn alles so läuft, wie es nicht zu erwarten ist. Sagen wir es mal so. Stellen wir uns einfach mal vor, sämtliche deutsche Vereine oder 2 gewinnen Champions League und Europa League, dann ist es ganz sicher, dass Platz 6 auch zur Champions League reicht. Und das wäre natürlich für die Eintracht nochmal ein Batzen Geld dazu. Also die werden schon froh sein, dass sie trotz durchwachsener Saison irgendwie es schaffen, diesen Platz 6 ohne großartig zu punkten eigentlich locker zu verteidigen. Es sind noch 3 Spiele, 5 Punkte Vorsprung. Ich denke, das könnte es für die Eintracht jetzt so langsam gewesen sein. Und die Gründe stehen direkt dahinter. Und zwar der SC Freiburg, FC Augsburg, TSG Hoffenheim. Alle 3, die noch die Möglichkeit hatten, die Eintracht anzugreifen, haben alle 3 verloren. Mal wieder. Und wir möchten dann auch mit dem SC Freiburg anfangen, der ja ein bisschen ins Trudeln kommt zum Ende der Saison hin. Schlimm ist das alles wirklich nicht. Die erste Halbzeit gegen Wolfsburg war eigentlich noch gut. Die Führung war verdient. Aber in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass die Kraft auch ein bisschen nachlässt. Wolfsburg kam besser ins Spiel, wollte und brauchte auch diesen Sieg nochmal einen Ticken mehr vielleicht als die Freiburger, obwohl es die ja auch noch für die auch wichtig eigentlich ist, Punkte zu holen, wenn man wenigstens Platz 7 verteidigen möchte. Und man hätte halt noch die Möglichkeit gehabt, mit einem Sieg Eintracht Frankfurt nochmal anzugreifen. Aber alles das scheint irgendwie jetzt nicht mehr möglich zu sein. Jetzt zum Saisonausklang hin. Die Wölfe mit einem sehr, sehr wichtigen Erfolg dürften, was das Thema Klassenerhalt betrifft, nicht mehr in allzu arge Nöte geraten. Direkter Klassenerhalt oder Abstieg, besser gesagt, ist vom Tisch. Platz 16 immer noch im negativen Sinne erreichbar, aber bei 6 Punkten Vorsprung und noch 3 ausstehenden Spielen sollte der VfL in ruhige Gewässer geraten sein und die Klasse ohne Probleme halten. Selbiges gilt auch für Werder Bremen, und da sind wir dann auch direkt auch beim Augsburg, den nächsten Kandidaten für das europäische Geschäft. Ja, die Augsburger, man merkt, dass sie überperformt haben die letzten Wochen. Es läuft nicht mehr so rund, sie wirkten müde, ausgelaugt, unkonzentriert. Und Werder Bremen gerade wieder mal in einer Phase, wo sie wirklich vor Selbstvertrauen strotzen. Und sie haben dann einen 3:0-Sieg gelandet beim FC Augsburg. Und ich traue mich es zu sagen, weil da kann nichts mehr passieren. Herzlichen Glückwunsch Werder Bremen zum Klassenerhalt. 9 Punkte Vorsprung bei noch 9 zu vergebenden Punkten und eine Tordifferenz, die 8 Punkte besser ist wie die von vom FSV Mainz. Als die vom FSV Mainz, und da kann eigentlich und da wird auch nichts mehr passieren. Alle Ängste und Befürchtungen, die die Bremer Fans hatten, werden nicht eintreffen. Stattdessen kann Werder sogar noch nach oben luken. Es sind nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 7, die Freiburger, und man hat sogar die bessere Tordifferenz. Also jetzt, wo Werder Bremen gesichert ist, warum nicht noch versuchen zu schauen, was geht. Und wie gesagt, eventuell reicht ja auch sogar noch Platz 8 zum internationalen Geschäft. Und da sieht man, wie es in dieser Bundesliga-Saison halt ist. Noch vorgestern redet man noch davon, den Trainer vorzujagen. Da hatte man noch Angst um den Klassenerhalt. Und 2 Wochen später stellt man sich die Frage, ob man nicht doch noch vielleicht das internationale Geschäft angreifen will. Natürlich kann man da dann auch die Qualitätsfrage stellen. Wie kann es sein, dass man innerhalb von 2 Wochen vom Abstiegskandidaten zum Europa- oder internationalen Geschäft Kandidaten werden kann. Aber das ist halt diese Saison in der Bundesliga das Thema. Das Mittelfeld nimmt sich nicht viel, die nehmen sich alle Punkte weg. Man kann wirklich sagen, dass das Mittelfeld eigentlich schon bei Platz 7 anfängt und sich fast bis zu Wolfsburg auf Platz 12 zieht. Und ja, da kann man schon sich die Frage stellen, aber ich sehe es eher positiv. Das ist alles sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Eigentlich wünscht man sich das doch. Und so bleibt wenigstens dann in dem Bereich dann noch die Spannung erhalten, weil sonst ganz oben eigentlich fast alle Entscheidungen getroffen sind. So bleibt dieses Schneckenrennen, und das ist es ja auch, weiterhin spannend und hat einen zusätzlichen Neuzugang gefunden, und zwar Werder Bremen nach dem 3:0 Erfolg gegen die Augsburger, denen immer mehr die Luft ausgeht. Mal sehen, ob sie diesen Platz 8 noch verteidigen können, ob sie überhaupt noch eingreifen können auf Platz 7. Mit der heute gezeigten Leistung wird das nicht klappen. Man wird sehen, ob im Kader man noch ein paar Prozent herauskitzeln kann und sozusagen nochmal einen Endspurt hinlegen kann, weil finanziell wäre auch der FC Augsburg nicht ganz traurig, wenn man Einnahmen aus dem internationalen Geschäft generieren können. Internationales Geschäft, da sind wir dann auch bei der TSG Hoffenheim. Und Entschuldigung, wenn ich vielleicht da jetzt ein bisschen ins Holpern komme, aber ich muss schon ein bisschen lachen, wenn man sieht, wie die Hoffenheimer in den letzten Wochen da auftreten. Da ist wirklich überhaupt keine Konstanz mehr da. Letzte Woche das Tore-Festival gegen Borussia Mönchengladbach, wo man fast noch eine 3:1-Führung verspielt hätte. Und dann fährt man nach Bochum und legt da bis kurz vor Schluss regelrecht einen Grottenkick hin. Obwohl man ja eigentlich ganz klar, Materazzo hatte das auch angedeutet, eigentlich ganz klar die europäischen Plätze nicht aus dem Blick verlieren wollte. Und genau das ist auch passiert. Man hat die Plätze nicht aus dem Blick verloren, aber nicht durch die eigene Leistung, sondern eher, weil die Konkurrenz scheinbar auch irgendwie es nicht schafft, konstant zu sein. Und da passen die Hoffenheimer dann eigentlich von daher ganz gut rein und verlieren dann in Bochum hochverdient mit 3:2, auch wenn sie in der Schlussphase nochmal rankamen. Und ich denke, wenn es noch 15 Minuten gedauert hätte, wäre auch noch der Ausgleich gefallen. Aber am Ende ist diese Niederlage absolut verdient. Und man kann verstehen, dass man in Hoffenheim nicht zufrieden ist nach der starken Hinrunde, diese Rückrunde, die bisher schon relativ schwach ist. Man liegt nur auf Platz 11 in der Rückrundentabelle, und vor allem gegen die Teams aus der zweiten Hälfte der Tabelle hat man ja nur 9 Punkte geholt. Man kann noch auf 12 kommen, aber das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig bei möglichen 27 Punkten. Das erklärt dann auch, warum Hoffenheim nicht so richtig nach vorne kommt und weiterhin einen Punkt hinter diesem ominösen oder wünschenswerten Platz 7 hängt. Und wenn da nicht ein bisschen mehr kommt, dann wird das wohl auch nicht so klappen. Auf jeden Fall müssen sich die Hoffenheimer den Vorwurf gefallen lassen, keine Konstanz zu haben und wackelig zu wirken. Und für mich auch im Moment in der Form auch keiner der Favoriten auf Platz 9, auf Platz 7 oder 8 ist. Da sehe ich zum Beispiel das Momentum eher noch bei Werder Bremen. Oder Und da kommen wir dann zum Überraschungsteam in dieser Saison eigentlich neben Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart. Und das ist natürlich die Mannschaft von Frank Schmidt, der erste FC Heidenheim, der mit einem Sieg beim Absteiger Darmstadt 98 sich groß ins Gespräch gebracht hat, auch um diesen Platz 7. Die Heidenheimer liegen schon als sehr, sehr gut für einen Aufsteiger auf Platz 10, aber sie haben 37 Punkte. Das heißt, auch denen fehlen nur 3 Punkte auf Platz 7 und sie haben die bessere Tordifferenz. Also da ist wirklich noch so richtig Feuer drin in diesem Schneckenrennen. Und wenn man jetzt das Ganze noch ein bisschen übertreiben möchte, dann kann man vielleicht sogar den VfL Wolfsburg sogar noch mit hinzunehmen mit 6 Punkten Rückstand. Das ist zwar eher unwahrscheinlich, aber trotzdem nur um zu zeigen, wie dieses Mittelfeld irgendwie immer größer wird, aber kaum vorwärts kommt und niemand so richtig will, wie es scheint oder kann. Und es werden immer mehr Kandidaten und das heißt, dass wir auch den ersten FC Heidenheim berücksichtigen müssen. Nach dem herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, ersten FC Heidenheim, auch da wird nichts mehr schief gehen. Und dann kann man natürlich jetzt auch in Heidenheim einfach befreit aufspielen, einfach mal gucken, was geht und wer weiß, wo man dann noch landet. Vielleicht erreicht man ja noch Platz 7, Platz 8 und plötzlich ist man dann als Aufsteiger international dabei. Das wäre dann natürlich schon keine Überraschung mehr, sondern eine regelrechte Sensation. Wenn ich mir da vorstelle, erst FC Heidenheim gegen West Ham United zum Beispiel, das hat schon etwas. Warten wir es aber ab, aber nur um zu sehen, damit ihr seht und ihr wisst auch selbst, wenn ihr euch die Tabelle anschaut, wie verrückt die Bundesliga-Saison vor allem im Mittelfeld geht. Da hat man dann tatsächlich Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim und Werder Bremen. Und wie gesagt, wenn man ganz weit ausholen will, auch sogar noch Wolfsburg, alle noch mit Chancen auf das internationale Geschäft. Das ist schon der Wahnsinn. Und da steckt natürlich dann auch noch jede Menge Spannung drin. Und das werden wir natürlich weiter im Blick behalten. Bochum. Und dann kommen wir so langsam aber sicher in die Gefilde, wo es weniger schön ist. Nämlich wir sind bei den mehr oder weniger im Abstiegskampf angekommen. Bei Bochum sowieso. Die lagen auf dem Relegationsplatz, den sie letzte Woche von Mainz ich setze das unter Gänsefüßchen, übernommen haben, weil die wollten diesen Platz natürlich auf keinen Fall übernehmen. Das passierte dann aber an der Kastropper, da geht immer was, auch wenn VfL Bochum auch in den Heimspielen in den letzten Wochen nicht überzeugt hat und auch wenig gepunktet hat. So hat man in dieser wichtigen Partie gegen Hoffenheim gezeigt, dass man noch immer am Leben ist, dass immer noch was geht. Borchardt hat die Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie kamen von Anfang an gut ins Spiel, hatten Willen, Kraft, Leidenschaft, wollten dieses Spiel gewinnen. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben Hoffenheim teilweise sogar richtig vorgeführt. Nur in der Schlussphase ging ein bisschen dann die Kraft aus, aber die Bochumer konnten dann am Ende aus diesem 3:0 am Ende einen 3:2 Vorsprung über die Linie bringen und ultra, ultra, ultra wichtige 3 Punkte einsacken im Kampf um den Klassenerhalt, in den die Bochumer ja aufgrund von der Erfolglosigkeit in den letzten Wochen ja reingerutscht waren und auch natürlich immer noch massiv drin hängen, aber ein Heimsieg gegen Hoffenheim hilft dann natürlich enorm, auch fürs Selbstvertrauen nach all den erfolglosen Wochen ist Bochum also wieder voll und ganz im Rennen. Und na, man weiß es ja, dieses berühmte Wort, das ich so gerne benutze, Momentum, könnte da den Ausschlag jetzt auch in Richtung Bochum gehen. Ein bisschen das Momentum verloren und da sind wir dann beim Abstiegskracher von diesem Spieltag, haben ein bisschen die Mainzer, die gegen Köln eigentlich bestimmt mit Sicherheit einen Heimsieg angepeilt hatten, um so noch einen weiteren Schritt raus aus diesem Keller in Richtung Mittelfeld zu gehen. Das gelang am Ende nicht. Und da sind die Mainzer ganz alleine schuld daran. Sie hatten diese Partie sehr lange im Griff. Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie die klar bessere Mannschaft, führten verdient mit 1:0, hätten auch nachlegen können, was sie nicht gemacht haben. Die Kölner, die wirkten völlig mittellos, traten auf wie ein Absteiger. Es fehlt an allem. Man merkte diese Nervosität. Man hat gemerkt, es geht um ganz viel. Und das hemmt dann natürlich auch. Und dann auch die Niederlage letzte Woche gegen Darmstadt. Die tut natürlich immer noch weh. Und dann ist es schwer, dann bei Mainz anzutreten, die in den letzten Wochen auf einer richtigen Erfolgswelle geritten sind mit ihrem immer noch neuen Trainer Bo Henriksen. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben die Mainzer einen ganz, ganz krassen Fehler eigentlich gemacht. Sie haben sich zurückgezogen, hatten dann noch Glück, weil schon nach ein paar Sekunden ein idiotischer Elfmeter verursacht wurde von Kachi und Idu. Und dann, ja, und dann kommt aber der Luca Waldschmidt, macht eigentlich alles richtig, aber er schießt den Ball Zentimeter vorbei am Tor. Das wäre eigentlich Warnschuss genug gewesen für die Mainzer. Gut, ja, dann passierte knapp 20 Minuten gar nichts mehr, aber man merkte immer mehr, wie Mainz immer passiver wird und wie der FC anfängt, doch nochmal daran zu glauben. Und man merkte dann, wie dieses Kiel-Spiel immer mehr Richtung FC kippte. Sie waren wach, sie wollten, haben gemacht und getan, kamen auch zu tollen Chancen, aber entweder ging der Ball dann knapp vorbei oder der überragende Zentner im Tor von FSV Mainz 05, der hat ja fast jeden Ball gehalten, der da kam. Und dann ist es natürlich auch frustrierend. Dann aber in der Nachspielzeit gab es dann nochmal Elfmeter für die Kölner und diesmal war er dann drin. Das hat dann Kainz übernommen, da stand es 1-1 und da hat man gemerkt, nochmal ein Ruck durch die Kölner Mannschaft. Sie haben dann auch versucht, diesen Siegtreffer zu erzielen, den sie so absolut gebraucht hätten, um so also richtig ins Geschäft zu kommen, was den Klassenerhalt betrifft. Und da war kurz vor Schluss nochmal die Möglichkeit, die dann etc. verhindert hat. Vielleicht hätte es sogar einen Elfmeter nochmal geben können für die Kölner, aber alles das war dann am Ende nicht so, und so müssen sich beide mit diesem Punkt begnügen. Helfen tut ja eigentlich so richtig niemanden. Die Mainzer rutschen nämlich deswegen wieder zurück auf den Relegationsplatz, den sie gerade erst verlassen hatten. Und das eben, weil sie, wie gesagt, zu passiv wurde in der zweiten Halbzeit, eigentlich am Spiel nicht mehr richtig teilgenommen hatten. Und wie Barrero dann später im Interview auch richtig gesagt hat, man hat irgendwie gemeint, ja, wir führen 1-0, wir sind klar überlegen, die Kölner kommen nicht mehr zurück. Und da hat man sich zu sehr darauf ausgeruht und wurde bestraft und rutscht also wieder auf Platz 16 ab mit 28 Punkten. Immer noch mit den Kölnern ein bisschen im Nacken, aber für den FC, ja, da wird es jetzt langsam sehr, sehr eng. Bei einer Niederlage hätte ich gesagt, sie sind weg, bei dann 8 Punkten Rückstand. Das wäre einfach des Guten zu viel gewesen. Jetzt sind es 5 Punkte auf Mainz, es sind 8 Punkte auf Bochum. Ich lege mich fest, den direkten Klassenerhalt werden die Kölner nicht mehr schaffen. Das sehe ich nicht. Ob sie die Mainzer noch gefährden können, das wird man sehen. Da braucht es dann nächste Woche vom FC auf jeden Fall. Und da gibt es keine Diskussion mehr. Da gibt es dann auch keine, wir warten noch ab oder wir haben dann noch eine Chance. Nein, das ist wirklich die allerletzte Chance. Nächste Woche muss das Spiel gegen den SC Freiburg zu Hause gewonnen werden. Unmöglich ist das nicht. Freiburg in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die Angst einflößt, aber der FC muss dieses Spiel gewinnen und dann halt eben auf die Ausrutscher der Konkurrenz und vor allem halt auf die Ausrutscher oder weitere Ausrutscher vom ersten FSV Mainz 05 hoffen. Aber auch wenn es mir leid tut für die Kölner Fans, die Tendenz ist aus meiner Sicht zu 75%, aber eher, dass es die Kölner nicht schaffen, aus einem ganz einfachen Grund. Man hat es heute auch wieder gemerkt gegen Mainz, es fehlt die Mittel, der Wille allein reicht halt einfach nicht. Den hat man auch letzte Woche gegen Darmstadt gesehen, da gab es eine 0-1 Niederlage. Heute muss man sagen, hatte man noch Glück, dass die Mainzer den Fehler gemacht haben, sich zu sehr zurückzuziehen. Da kam man dann nochmal auf und hat wenigstens dieses Unentschieden, dieses kleine Fünkchen Hoffnung gerettet. Aber liebe FC-Fans, da muss trotzdem ein mittleres Wunder her, damit der FC tatsächlich noch zumindest Platz 16 erreicht. Der direkte Klassenerhalt dürfte weg sein. Es werden schwere Wochen für den ersten FC Köln. Es werden auch weiterhin noch schwere Wochen für den FSV Mainz 05. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, was dieser Rückschlag bewirken kann. Schütteln sie sich und machen weiter oder kommen sie doch nochmal in ein kleines Loch hinein? Das wird man sehen in den nächsten Wochen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann ein weiteres Duell, wo man sagen kann, dass es wirklich auch darum geht, den Klassenerhalt zu schaffen. Das war Mönchengladbach gegen Union Berlin. Aber Herrschaftszeiten, was war das? Ein schlechtes Spiel. Also das war wirklich, muss ich so sagen, war wirklich Not gegen Elend. Man hat in jedem Augenblick gemerkt, dass beide Mannschaften komplett verunsichert sind, Angst haben, keinen Fehler machen wollten, nur nicht dieses Spiel verlieren, nur nicht tiefer in diesen Abstiegsschlamassel reinrutschen. Aber dieser Punkt hat auch für beide Mannschaften wieder nicht sehr viel gebracht. Gut, vielleicht noch eher für Borussia Mönchengladbach. Die haben 4 Punkte Vorsprung auf Mainz. Aber für Union Berlin bleibt es weiterhin brenzlig, was Platz 16 angeht. Und nach der Leistung gegen Gladbach, ja, da kann man sich schon auch weiterhin noch Sorgen machen um Union Berlin. Die sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und auch Mönchengladbach sollte sich nicht zu sicher sein bei 4 Punkten Vorsprung. Ja, beide haben eigentlich Glück gehabt, dass Mainz dieses Spiel gegen Köln nicht gewonnen hat. Sonst würde es noch ein bisschen übler aussehen. Aber auf jeden Fall Union und auch Gladbach, die gehören immer noch zu den Kandidaten um Platz 16. Und mit der gezeigten Leistung, ja, sollte man sich dann auch nicht zu sicher sein. Da muss mehr kommen, damit dann noch, ja, damit dann nicht doch noch plötzlich sehr konkret in diesen Abstiegskampf, zumindest was Platz 16 betrifft, reingerät. Aber von den Leistungen her würde es nicht wundern, wenn Gladbach oder Union da irgendwie noch reinrutschen könnten. Zumindest von allen beteiligten Mannschaften sind es die, die im Moment am schlechtesten drauf sind. Bochum und Mainz, das sind für mich eher die Favoriten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Union oder Borussia Mönchengladbach am Ende auch vielleicht noch auf diesem 16. Platz landen könnten. Ja, also ein richtig interessanter Spieltag in der Bundesliga liegt hinter uns. Natürlich hat sich an der Tabellenspitze nichts getan. Bayer Leverkusen wird da locker als Meister einfahren. Die Bayern haben Platz 2 auch fast so gut wie sicher. VfB Stuttgart sollte sich nicht zu sehr grämen über dieses 2:2 in der Nachspielzeit gegen Bayer Leverkusen. Es war ein weiterer Punkt Richtung Champions League, vor allem weil Borussia Dortmund ja gegen Leipzig verloren hat, hat man jetzt 7 Punkte Vorsprung. Ich denke, der VfB kann für die Champions League planen. Die Planungen dürften auch in Leipzig langsam anlaufen. 5 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Und auch Borussia Dortmund darf sich Gedanken machen über die Champions League. Wie gesagt, es ist fast sicher, dass auch Platz 5 reicht. Und wer weiß, vielleicht überrascht uns die Borussia ja noch und gewinnt die Champions League. Gut, sehr wahrscheinlich ist das nicht, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, es war auch nicht sehr wahrscheinlich, dass sie im Halbfinale sind. Und ab da ist ja bekanntlich dann alles möglich. Auf jeden Fall brauchen wir dann eine andere Borussia am Mittwoch als die, die wir am Samstagnachmittag in Leipzig gesehen haben. Eintracht Frankfurt darf auch langsam aber sicher für die Europa League planen. Das sieht auch alles sehr gut aus. Und wie gesagt, je nachdem, wie der Verlauf ist, dürfte die Eintracht sich sogar plötzlich darüber freuen, auch in der Champions League zu starten. Und dann kommen wir, wie schon erwähnt, zu diesen ganzen Plätzen, wo alle noch die Möglichkeit haben, europäisch zu spielen. Platz 7 dürfte auf jeden Fall reichen, vielleicht auch noch Platz 8. Und das werden dann Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim, Werder Bremen, wie gesagt, wenn wir ganz weit ausholen, auch sogar noch der VfL Wolfsburg. Also da ist in diesem Schneckenrennen, anders kann man es ja nicht sagen. Man muss sich das mal vorstellen, am 31. Spieltag liegt man mit 40 Punkten tatsächlich auf Platz 7 und hat Hoffnung, international zu spielen. Wie gesagt, vor Jahren, das ist noch nicht so lange her, da hat man mit 40 Punkten gezittert, ob man die Liga überhaupt hält. Und jetzt, dieser Saison, ja, ist man 7. oder man ist 8. wie Augsburg mit 39 Punkten und dann, wie gesagt, geht das runter bis zu Platz 12 für Wolfsburg mit 34 Punkten. Und danach fängt dann die Relegationsplatzzone an. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil einige dieser Teams ja nicht mehr wirklich direkt in Gefahr kommen werden, abzusteigen. Das sind dann Union Berlin, VfL Bochum, FSV Mainz 05 und mit Abstrichen auch noch der 1. FC Köln, obwohl er ja eigentlich jetzt nur noch Außenseiterchancen hat auf diesen 16. Platz. Aber all diese anderen Mannschaften bleiben gefährdet und sollten unbedingt in den Rückspiegel schauen und sich Gedanken machen, wie sie das in diesen verbleibenden 3 Spielen verhindern möchten. Ist auf jeden Fall noch jede Menge Spannung geboten. Ja, jede Menge Spannung geboten ist auch in der 2. Bundesliga und auch da wollen wir jetzt nochmal kurz reinschauen. Auf jeden Fall muss man sagen, dass der FC St. Pauli, wollte ich eigentlich sagen, nicht der erste FC St. Pauli, die sind zwar Erster, aber heißen immer noch FC St. Pauli. Die Paulianer haben sich ja, wie gesagt, gefangen schon mit dem Auswärtssieg letzte Woche gegen Hannover und sie ließen in einem zähen Spiel gegen Rostock ein 1:0 folgen. Das sind dreckige Siege, aber die braucht es in dieser Phase. Es ist schwer, es geht aufs Saisonende hin. Natürlich hat Pauli tolle Leistungen gebracht, natürlich ist die Kraft auch ein bisschen weg und dann braucht man eben auch diese dreckigen Siege wie den gegen Rostock, unverdient war am Ende nicht, aber halt super, super, super wichtig. Und die Paulianer können jetzt nächste Woche ausgerechnet im Stadtderby beim HSV den Aufstieg perfekt machen. Ich glaube schon, dass das den Hamburgern, also dem HSV, es sind ja alles Hamburger, dem HSV schon wehtun würde, wenn ausgerechnet in diesem Stadtderby der FC St. Pauli den Aufstieg schaffen würde. Für die Paulianer, das ist natürlich eine sehr, sehr verlockende Aussicht. Es gibt nichts Besseres, als den Aufstieg beim Rivalen in dessen Stadion zu feiern und dann natürlich auch die Nummer 1 in Hamburg zu sein. Das wird St. Pauli natürlich auch sehr wichtig sein. Den Hamburgern kann das, dem HSV kann das nicht gefallen, aber es könnte nächste Woche bittere Realität werden. Ja, Holstein Kiel dann dagegen nach 6 Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor endet die Serie ausgerechnet bei einem der Abstiegskandidaten und einer Mannschaft, die in den letzten Wochen schon ein bisschen von der Rolle war, gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gut, es fehlt ein paar Stammspieler und trotzdem kann man nicht unbedingt 1:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern verlieren und damit bringt sich Holstein Kiel, ich will jetzt nicht sagen groß in die Bredouille, aber macht es nochmal spannend, weil durch diese Niederlage kann es natürlich nochmal eng werden im Hinblick auf Fortuna Düsseldorf. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Da hatte Holstein Kiel dann noch ein bisschen Glück, dass die Fortuna auf Schalke nicht gewonnen hat. Aber der Ausrutscher macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Natürlich sind weiterhin 5 Punkte, es sind noch 9 zu vergeben. Alles sieht aus, als wenn Holstein Kiel schaffen könnte. Aber, das ist das große Aber, es gibt noch das direkte Duell im Heimspiel in, glaube ich, 2 Wochen gegen Fortuna Düsseldorf dann im direkten Vergleich. Und dann könnte es, wer weiß, vielleicht sogar für Holstein nochmal ganz, ganz eng werden. Man hofft es nicht für die Kieler, man wünscht ihnen schon irgendwie, dass sie das ins Ziel bringen. Aber natürlich würde man es auch Fortuna Düsseldorf gönnen, die ein sehr schweres Auswärtsspiel hatten. Da kommen wir gleich drauf. Für Kaiserslautern ist dieser 3:1-Sieg natürlich eminent wichtig gewesen, weil die Lauterer von 17 auf 15 springen, also auf einen Nicht-Abstiegsplatz mit 33 Punkten, einem verdienten Sieg gegen Kiel. Sie haben gekämpft und diesmal haben sie es auch über 90 Minuten durchgezogen, weil man hat das ja des Öfteren schon erlebt, dass Kaiserslautern dann in Führung ging und dann irgendwann komplett den Faden verlor und dann sogar teilweise noch so richtig unterging. Das war diesmal nicht der Fall. Diesmal blieben sie stabil und haben die Situation zu ihren Gunsten ausgenutzt. Sehr, sehr, sehr wichtiger Sieg. Es sind nicht nur Bonuspunkte, das sind Ultra-Bonuspunkte. Das ist unerwartet gewesen und deswegen umso wertvoller. Und damit jetzt Kaiserslautern in einer guten Ausgangsposition, was die letzten 3 Spiele betrifft, im Kampf um den Klassenerhalt. Und da wollen wir auch nochmal auf Rostock zurückkommen, die ja mit 1:0 bei St. Pauli verloren haben, trotz toller Leistung. Sie hätten sich einen Punkt verdient gehabt durch ihren Auftritt. Am Ende ist es aber eine Niederlage und eben weil Kaiserslautern gewonnen hat, geht's für die Rostocker dann wieder von 16 auf den Abstiegsplatz 17. Verloren ist natürlich bei weitem nichts. Es sind noch 3 Spiele, aber die Gegner werden nicht ganz einfach sein. Da werden die Rostocker es schwer haben, aber sie haben eine gute Leistung gezeigt auf St. Pauli. Da kann man drauf aufbauen, aber es geht halt wieder runter auf den Abstiegsplatz. Auch so richtig in Abstiegsgefahr geraten ist mittlerweile auch Wehen Wiesbaden. In einer turbulenten Partie verlieren sie am Ende 3:5 gegen Fürth. Sie haben 2:0 geführt, dann lagen sie 2:3 zurück, kamen wieder zum Ausgleich. Am Ende steht dann trotzdem ein 3:5 und das Abstiegsplatz. das Abrutschen des Aufsteigers auf Platz 16 auf den Relegationsplatz mit 32 Punkten. Also richtig akut jetzt mittlerweile die Abstiegsgefahr für den SVW in Wiesbaden. In den letzten Wochen hat man zu wenig gepunktet. Man war teilweise, stand man ja sogar auf Platz 7 und 8 und da sah es aus, als ob der Aufsteiger eine tolle Saison spielen würde. Am Ende dann aber geht die Kraft aus, dann werden Fehler gemacht, dann verliert man solche Spiele und urplötzlich schaut man auf die Tabelle und dann 3 Spieltage vor Schluss steht man plötzlich auf Platz 16 mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf Platz 17. Also für Wehen Wiesbaden wird es auch eine schwere Zeit. In den letzten 3 Spiele geht es dann auch um das sportliche Überleben in der zweiten Bundesliga. Und weil dieser Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga so ausgeartet ist mittlerweile, kommen wir dann auch zu Braunschweig. Auch Braunschweig, okay, 0-4, daheim gegen den HSV. Machen wir den Braunschweiger natürlich jetzt keinen großen Vorwurf. Der HSV, wenn er dann in Normalform auftritt und seine ganze Power auf die Straße, die ganzen PS auf die Straße bringt, dann ist es klar, dass man als Eintracht Braunschweig auch schon mal 0-4 verlieren kann. Man steht mit 34 Punkten auf Platz 14. Sehr beruhigend ist das nicht. Es ist nur 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 3 auf Hansa Rostock, also auch Eintracht Frankfurt bleibt in diesem Abstiegskampf drin. Ja, und dann kommen wir zu einer Mannschaft, die aktuell so richtig einen Negativlauf hat und plötzlich auch nochmal ein bisschen den Klassenerhalt zittern muss. Das ist der 1. FC Nürnberg. Es gab eine erneute Niederlage, diesmal 0-1 gegen den Karlsruher SC. Und so kommt Nürnberg immer der gefährlichen Zone immer ein bisschen näher. Hat zwar 37 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf Wien Wiesbaden, 6 Punkte auf Hansa Rostock, aber wenn man schaut, in der Nürnberger in einer Abwärtsspirale seit Wochen eigentlich schon und dann wird es natürlich irgendwann auch gefährlich, man rutscht immer weiter ab. Das mag natürlich dann auch ein bisschen lähmen dann in der Mannschaft. Die Angst kommt auf, man fängt an, sich Gedanken zu machen. Und auch wenn man dann noch 5 Punkte bzw. 6 Punkte Vorsprung hat, wenn man dann aber die letzten Wochen schaut, dass man kaum Punkte holt, dann darf man sich nicht zu sicher sein, dass man nicht noch in arge Nöte kommt. Und das könnte den Nürnbergern eventuell blühen, wenn sie jetzt nicht irgendwann in den nächsten Wochen die Kurve kriegen. Es bleiben 3 Spiele, es sieht nicht so schlecht aus, aber der Abwärtstrend ist da und der muss irgendwann gestoppt werden, sonst könnte es vielleicht doch plötzlich nochmal eng werden. Für Schalke 04 ist es ein bisschen anders. Die sind eher in einer positiveren Spirale, haben auch gegen Fortuna Düsseldorf einen Punkt geholt. Und da das Momentum bei Schalke einfach anders ist als beim 1. FC Nürnberg, sehe ich Schalke in einer etwas besseren Position als die Nürnberger. Aber trotzdem dürfen sich auch die Knappen nicht zu sicher sein. Allerdings muss man auch sagen, bei den letzten 3 Spielen, die noch ausstehen, geht es unter anderem gegen Osnabrück und gegen Rostock. Da müssen und können und da muss man erwarten können vom FC Schalke 04, dass er dann den Klassenerhalt dann endgültig zumacht, dass da nichts mehr anbrennen kann und man für die zweite Liga planen kann. Und ich gehe einfach davon aus, dass schon ein Heimsieg gegen Hansa Rostock in 2 Wochen zum Klassenerhalt reichen könnte. Trotzdem sollte man sich, wie gesagt, auch in Gelsenkirchen noch nicht zu sicher sein, zu variabel oder zu wackelig wirkt Schalke immer wieder, vor allem auch auswärts. Und deswegen behalten wir auch das noch ein bisschen im Auge. Aber die Tendenz für Schalke geht eher Richtung Klassenerhalt. Dasselbe gilt wohl auch für den 1. FC Magdeburg, auch wenn es gegen Osnabrück natürlich nur ein 1-1 gab. Zu wenig. Der Dreier hätte den Klassenerhalt endgültig klargemacht. Und so bleibt also auch diese kleine Unsicherheit auch noch beim 1. FC Magdeburg. Und dann kommen wir halt zu diesem breiten Mittelfeld, das es auch in der zweiten Bundesliga so gibt, wo es um einige Mannschaften schon um nicht mehr sehr viel geht. Bei Hamburger SV halten wir die Augen dann nochmal ein bisschen offen. Durch das Unentschieden der Fortuna ist der HSV ein bisschen wieder näher rangekommen an die Düsseldorfer. Aber es sind trotzdem immer noch 4 Punkte Rückstand plus die Tordifferenz. Das wird kompliziert. Der direkte Aufstieg dürfte weg sein, auch wenn man noch auf 61 Punkte kommen könnte, aber hat dann noch schon eine deutlich schlechtere Tordifferenz als Holstein Kiel. Also für den HSV kann es bestenfalls noch um Platz 3 gehen. Man ist aber da komplett abhängig davon, wie die Fortuna spielt. Gewinnen sie wenigstens 2 der letzten 3 Spiele, dann ist ihnen der Aufstieg sowieso nicht mehr zu nehmen. Aber behalten wir auch das im Auge. Alle anderen Mannschaften ab Elversberg, ja, kann man schon fast schon einen schönen Urlaub wünschen und eine tolle Sommerpause wünschen und viel Spaß beim Gucken der Europameisterschaft, weil Elversberg, Fürth, Hertha, Paderborn, Hannover und auch Karlsruhe, da geht es nicht mehr um sehr viel. Auch wenn man sagen muss, der KSC in den letzten Wochen mit starken Leistungen, aber mit 7 Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, glaube ich nicht, dass sie da nochmal in den Kampf um Platz 3 eingreifen können. Auf jeden Fall sehr, sehr zu loben. Und der Rest, ja, Hannover und Hertha trennten sich unentschieden. Paderborn gewinnt gegen Elversberg. Ja, Greuther Fürth, wie gesagt, mit diesem 5:3 in Wiesbaden. Da ist die Saison so ab Platz 5 bis Platz 10 mehr oder weniger beendet. Unten ist halt eben noch diese Spannung, was den Klassenerhalt betrifft oder den Abstieg betrifft. Und oben halt, wer denn am Ende aufsteigt. Und ja, St. Pauli in der Pole Position kann es nächste Woche klar machen. Holstein Kiel wird es noch ein bisschen komplizierter eventuell. Fortuna Düsseldorf bleibt im Rennen sogar auch noch um Platz 2. Und dann ist auch noch der Hamburger SV da. Diese 4 Teams, da geht es noch um einiges nach oben, auch wenn ich den HSV da eher als Außenseiter sehe. Aber es bleibt spannend. Die zweite Liga ist immer für Überraschungen gut. Hat man ja wieder gesehen. Kaiserslautern gewinnt in Kiel. Also da ist noch so manches, was auf uns zukommt. Dann wollen wir kurz einen Blick auch in die dritte Liga noch werfen. Auch da bahnen sich Entscheidungen an. Gut, eine Entscheidung war ja schon mal gefallen, und zwar der Abstieg der Reserve vom SC Freiburg. Der Abstieg von VfB Lübeck, ja, der ist auch so gut, ich glaube, der ist sogar besiegelt. Ich denke jetzt zwar, dass man das hier ein bisschen anders eingezeichnet hat, das ist ein bisschen undeutlich hier. Durch die dritte Abstiegsplätze. Ja, da muss man sagen, für Lübeck ist die Sache auch durch. Aber ansonsten bleibt es noch spannend für MSV Duisburg, der tatsächlich seine letzte Chance, um nochmal überhaupt darüber nachzudenken, vielleicht den Relegationsplatz, also den Platz zu erreichen, wo man dann vielleicht doch noch den Klassenerhalt schaffen kann. Und ich sehe gerade, ich bin komplett im falschen Film. Da gibt es keine Relegation. Man merkt, dass es spät ist. Ich entschuldige mich dafür. Ich suche hier die ganze Zeit nach einem Relegationsplatz. Den gibt es aber nicht. Und deswegen ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Freiburg ist abgestiegen. Der VfB Lübeck ist auch dazugekommen. Der Aufsteiger ist also auch direkt wieder ein Absteiger und fällt wieder runter in die Regionalliga. Der MSV Duisburg hat sich die Chance noch erhalten, 6 Punkte Rückstand allerdings auf SV Waldhof Mannheim. Aber dann wird es spannend, Halle, ja, das muss man wirklich betonen, Halle gewinnt in Saarbrücken. Und das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Sieg gewesen für die Spieler, für den Verein, weil damit ist man wieder an Platz 16 ran, der ja zum Klassenerhalt führen könnte, weil auch Mannheim in Verl nicht über ein 1:1 hinauskam und die Haller damit, sagt man das so, Haller, ich weiß es jetzt nicht so, zumindest der Hallischer FC, ist wieder dick im Rennen, was den Klassenerhalt trifft. Und da dürfte das Zittern in Mannheim auch wieder beginnen, nach diesem 1:1 gegen Verl, das eigentlich nicht reicht, ist man wieder mittendrin. Auch immer noch dabei ist auch Arminia Bielefeld, 4 Punkte Vorsprung. Das 0:0 gegen Lübeck ist da nicht sehr hilfreich gewesen. Da hätte man von der Arminia eigentlich mehr erwarten können, vielleicht sogar müssen. Dieses Heimspiel hätte man schon gewinnen dürfen. Und dann wäre man jetzt fast schon auf der sicheren Seite mit 44 Punkten. Stattdessen hat man 42 Punkte. Und man muss immer noch Angst haben, dass es einen weiteren Abstieg geben könnte. Das wäre ja dann schon der dritte Abstieg im dritten Jahr. Viel schlimmer kann es ja eigentlich da nicht kommen. Sollte man das der Arminia wirklich wünschen? Ich glaube eher nicht. Aber sie hatten die Möglichkeit, sich aus der Bredouille zu befreien. Stattdessen gab es nur ein 0:0 gegen Absteiger Lübeck und bleibt deswegen auch. Und auch ein bisschen gefährdet ist mittlerweile auch TSV 1860 München nach der Niederlage gegen Unterhaching. Ja, nach dem 2:0 Niederlage hat man auch nur 5 Punkte Vorsprung. Auch da sollte man sich nicht zu sicher sein in München bei 1860 die Löwen. Es droht immer noch der Absturz in die Regionalliga. Ja, diesen Absturz wird Ferl nicht erleben. Nach dem Unentschieden gegen Mannheim hat man 47 Punkte. Man hat eine viel, viel bessere Tordifferenz als der Hallische FC. Deswegen ist der SC Ferl aus dem Gröbsten raus. Gucken wir auf den Aufstiegskampf und da ist in meinen Augen jetzt eine Vorentscheidung gefallen. Ulm gewinnt in Freiburg mit 2:1. Zeitgleich verliert Dresden Platz 4 nach dem 1:1 gegen Regensburg. Rot-Weiß Essen ist jetzt Vierter und es sind jetzt schon auf Platz 4. Also auf Platz 4 kann Ulm schon mal nicht mehr zurückfallen. Es sind 10 Punkte Vorsprung. Damit hat man die Relegationsplatz schon mal sicher. Und es kommt noch besser. Mit einem Sieg nächste Woche zu Hause kann man den Aufstieg festmachen. Und das wäre natürlich klasse, wenn Ulm den Durchmarsch schaffen würde von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Auch das behalten wir im Auge. Jan Regensburg, die sehr lange Zeit relaxed durch diese dritte Liga cruisten. Ja, die müssen immer mehr nach hinten schauen, nach dem 1:1 gegen Dynamo Dresden. Auch letzte Woche nur ein Unentschieden und da hat man jetzt Preußen Münster im Genick. Der war der nächste Aufsteiger, also die Aufsteiger wirklich alle Achtung und zwar alle drei. Oder ja, zumindest 3 von 4, weil auch Unterhaching mit Platz 8, das ist stark und es kann sogar noch besser werden. Aber Jan Regensburg, wie gesagt, sollte sich nicht zu sicher sein. Preußen Münster hat Momentum, gewinnt 5:3 nach Rückstand. Bei Viktoria Köln hat 61 Punkte, nur einen Punkt Rückstand auf Jan Regensburg. Und auch Rot-Weiß Essen ist noch nicht ganz aus dem Rennen. 3 Punkte auf Münster, 4 Punkte auf Jan Regensburg, da geht noch was. Und wenn man denn will, ist auch Dynamo Dresden noch nicht ganz weg, obwohl die Resultate in den letzten Wochen nicht sehr toll sind, dass man den Trainer entlassen hat und so weiter. Das hat noch keine Wirkung gezeigt. Aber auf jeden Fall muss man sagen, auch in der dritten Liga bleibt es bis zum Schluss richtig heiß. Ja, also man merkt schon, der deutsche Fußball lebt, da ist was los. Das ist einfach toll und das war ein toller Spieltag, über den wir hier berichtet haben. Ehe ich jetzt dann hier abschließe, noch ganz, ganz kurz nächste Woche natürlich die Champions League Halbfinalknaller. Am Dienstag Bayern München zu Hause gegen Real Madrid, dann Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain und natürlich auch nicht zu vergessen dann am Donnerstag dann auch Bayer Leverkusen gegen AS Rom. Alles Halbfinalspiele. Bayern Real und Dortmund Paris gibt es natürlich bei mir dann im Live-Ticker. Bayer Leverkusen ist nicht nötig. Die sind im Free-TV zu sehen bei RTL. Und wenn ich mir ganz kurz noch Tipps erlauben darf, also natürlich sehe ich in beiden Halbfinals ist es relativ schwierig. Aber ich würde schon sagen, Real Madrid ist natürlich der Favorit gegen die Bayern. Aber sie mögen die Bayern nicht. Sie haben es schwer mit den Bayern, wenn sie gegen sie spielen. Und die Champions League Bayern sind unberechenbar. Und ich denke aber schon, dass Real Madrid der Favorit ist, genauso wie Paris der Favorit ist gegen Dortmund. Ja, Rom gegen Leverkusen sehe ich ausgeglichen. Also ich will jetzt nicht zu weit da vorgreifen. Wir werden diese Spiele erleben und werden dann natürlich uns nächste Woche gibt es dann nämlich auch wieder der Fußballkommentator international mit diesen Spielen. Ja, und da liegt einiges vor uns. Man darf sich auf eine sehr interessante und aufregende Woche freuen, fußballerisch. Da wird uns einiges geboten. Für mich soll es das jetzt für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang und wir lesen uns entweder in einem Ticker oder im Blog. Ansonsten hören wir uns dann am Donnerstag oder am Freitag zu einem Fußballkommentator-Podcast international. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, euer Fußballkommentator.